Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ist jetzt der Punkt wieder gekommen, wo ich mein Handy ausmachen muss?
Ja. Wir sind wieder hier, an diesem Punkt angelangt.
Ich mach's gleich, okay? Ich muss noch kurz was checken.
Was Wichtiges?
Ja, klar. Alles, was ich mache, ist wichtig.
Oh Gott, er ist wieder da, Leute. Er ist wieder da. Toni ist back. Schön, dass du wieder hier bist. Während du noch was Wichtiges checkst, kannst du ja gleich erzählen, was du gecheckt hast.
Sage ich nicht, das ist sehr geheim.
Werde ich kurz eine Empfehlung aussprechen, und zwar für das Erdnusscurry von Löwenanteil. Das habe ich mir nämlich gerade kredenzt mit zwei Eiern. Und es könnte meine neue Lieblingssorte sein. Ich mag das Erdnusscurry sehr gern, weil es hat so eine andere, das hat eine andere Konsistenz als die anderen Sachen. Das hat so eine Sämigkeit und das mag ich sehr gern. Und Pro-Tipp, ihr müsst Lagama reinmachen.
Wen?
Lagama.
Koreanisch.
Chinesisch.
Chinesisch.
Ich glaube, es ist chinesisch. Mach das rein, das ist geil. Das passt sehr, sehr gut. Und zwei Eier natürlich und dann let's go. Und natürlich gibt es noch ganz viel mehr andere vielfältige Sortenvielfalt bei Löwenanteil. Die könnt ihr auschecken, wenn ihr auf die Seite geht. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und mit dem Code MTMT kriegt ihr sogar 10% auf alles von Löwenanteil. Ich würde da zuschlagen und ich würde, wie gesagt, das Erdnusscurry ausprobieren.
Hast du jetzt gerade Bro oder Pro-Tipp gesagt?
Pro-Tipp, aber es ist auch ein Bro-Tipp.
Oh, ist es auch ein Protein-Tipp?
Oh, wow, ja. Ist schon auch ein Protonen-Tipp. Warte kurz.
Naja, ist ja schon auch nicht unwichtig.
42 Gramm Protonen hat sogar das Erdnusscurry.
Also, mein Freund.
Damn, das ist noch mal mehr als die meisten anderen Sorten. Also, dann ist es tatsächlich ein richtiger Bro-Tipp.
Mhm, siehst
und
du?
Und Pro-Tipp.
Ich habe übrigens auch einen Pro-Tipp. Macht nicht den Fehler wie ich gerade, wenn ihr Salz in euren Shake nehmen wollt, dass ihr nicht vorher checkt, wie viel Salz tatsächlich aus dem Salzstreuer kommt. In meiner dreimonatigen Abwesenheit habe ich nämlich vergessen, wie viel Salz tatsächlich hier aus unserem rauskommt, der hier vor euch steht, so, wenn ihr es seht.
Und das hast du gerade gegoogelt, so bei wie viel Salz im Proteinshake kommt Jesus, das hat, oder?
Genau.
Okay. Und?
Bei viel Salz.
Okay, alles klar.
Wie kommst du jetzt auf Jesus? Ach, weil wir vorhin über mein Abscheiden, Dahinscheiden gesprochen haben.
Na, du hast ja darüber geredet, dass Jesus dich vielleicht bald holt. Und dann habe ich gesagt, nein, mein Freund. So leicht kommst du nicht raus aus der Nummer.
Boah, das ist schon krass, als ich geworden.
Lass mal probieren.
Habe ich nicht gedacht. Aber auch gut.
Es ist so salzig, dass es schon fast scharf ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist tatsächlich der zu viele Zimt.
Ah, stimmt, das auch noch. Irgendwie funktioniert es aber komischerweise.
Ja, sag ich ja.
Irgendwie funktioniert es.
Schmeckt lecker, gell? Aber es ist tatsächlich so ein bisschen scharf, so im Rachen. Tatsächlich ist es bei mir auch noch schärfer im Rachen, weil ich jetzt gerade tatsächlich vom Training komme. Ich habe mit dem verrückten Herrn Petersdorf trainiert. Und der ist ja, also der kann ja nicht normal trainieren, der muss ja immer irgendwelche komischen Sachen machen, die mich extrem anstrengen und mich an den Rande des Niederschmelzens bringen.
Was sollen denn dann Leute über dich sagen? Du kannst auch nicht normal trainieren. Du musst doch auch mal komische Sachen machen.
Ja, aber ich mache ja komische Sachen, die trotzdem zu tolerieren sind. Beim Tilo ist ja alles immer gleich, auch wenn er sagt, ja, heute machen wir nicht so. Es ist ja alles immer gleich an den Rande der Existenz schiebt er ein im Training.
Das liegt aber auch nur daran, dass er halt viel fitter ist als du. Und deswegen kommt dir das halt so vor. Eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht so verrückt, was er macht.
Es ist tatsächlich so.
Aber also, der ist halt fit, der Cardio-Tilo.
Der ist halt so.
Der hat einen Motor.
Der ist ein Motor.
Der ist ein Motor.
Und bei mir ist schon so, ich mache mal so einen Durchgang von dem, was wir uns auferlegen und denke mir so, ja geil, geht ja total gut. Dann fange ich die zweite Runde an und innerhalb der zweiten Runde denke ich mir so, oh, scheiße, ich kann nicht mehr. Dann muss ich gähnen, dann wird es mir schlecht. Dann müsste ich eigentlich sagen, Tilo, okay, ich setze wieder ganz am Ende vom Training ein und bis dahin muss ich mir erstmal ausruhen.
Fragil.
Absolut fragil. Absolut fragil. Aber ich habe mir jetzt alle abgelaufenen Nahrungsergänzungsmittel, die wir so im Gym haben, mitgenommen in so einer großen, so ein IKEA-Tasche oder so. Alles ist da drin und zu Hause werde ich jetzt endsfit, weil zu Hause stacke ich mich jetzt krass auf.
Du musst die alle zusammenkippen, die Pulver. Und dann hast du irgendeine Mischung auf jeden Fall, die dich safe voranbringt.
Klar.
Und dann nimmst du halt so ein paar, keine Ahnung, Esslöffel am Tag davon, was auch immer da dann drin
jeden
ist.
Morgen,
ist
ja egal. Jeden Morgen,
jeden Abend. Ja. Genau. Ja, gut. Ist gut. Ja, und was gibt's sonst so Neues? Warst lange nicht mehr da. Aber so lange ist gar nicht her.
Ich war ja einmal zwischendrin, war ich
ja
da. Aber
das war ja nur in deinem kurzen Zwischenstopp, den du hier gemacht hast.
Ja, ich fühle mich jetzt nicht anders als in dem Zwischenstopp. Halt wieder krass genervt, also viel genervter als in dem Zwischenstopp, weil da habe ich dich ja nur kurz irgendwie 3 Stunden erfahren müssen oder so. Ich hatte ja schon wieder über eine Woche. Das ist dann schon anders.
Tja.
Aber was soll man machen, gell?
Bist halt jetzt, ich meine, braun gebrannt, aber fragil immer noch. Also.
Meine Haut wenigstens nicht mehr so fragil wie vorher wahrscheinlich. Ist so ein bisschen angepasst. Ja, was soll ich sagen? Also es ist tatsächlich so, jetzt um mal beim Physischen vielleicht zu bleiben. Ich bin krass motiviert. Ich versuche meine Alkoholsucht jetzt zu überwinden. Gelingt mir auch.
Hast Moment. Du denn schon, oder? Bist du auch abstinent?
Ja. Seit? Ja, deswegen. Wie lange schon? Deswegen, weiß ich nicht, ein paar Wochen halt.
Straight Edge seit ein paar Wochen.
Deswegen ist sie ja nicht überwunden. Und für alle, die tatsächlich ein ernsthaftes Problem mit Alkohol haben oder sonst irgendwas, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist definitiv was ich mir auferlegt habe, weil ich in den 3 Monaten meiner Auszeit auf alle Fälle regelmäßig getrunken habe und jetzt einfach mal eine Zeit haben möchte, wo ich eben nicht trinke. Einfach, um mich auch da heranzuführen, dass ich regelmäßig trainiere, etc., etc., etc. So.
Also nicht mehr nur noch dem Konsum frönen,
genau,
sondern auch ein paar Sachen machen, damit der Thilo dich nicht mehr ganz so alt aussehen lässt.
Ja, absolut, genau. Und das ist ja, wenn man einen starken Willen hat und wenn man, na, muss ich auch aufpassen, also wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Erfahrungsbericht im Umgang mit dem Konsum oder Suchtmittel Alkohol. Wenn man nicht eine wirkliche Abhängigkeit hat, dann ist es ja auch relativ einfach. Dann macht man es halt einfach nicht. Oder?
Ja, wenn man einen starken Willen hat. Genau. Oder wenn man weiß, dass es ja sowas wie freien Willen gar nicht gibt, dann könnte man das auch schon wieder in Frage stellen.
Oder anders formuliert, wenn man halt wirklich ein Ziel hat. Also wenn man wirklich ein Ziel damit verfolgt, dann fällt es einem natürlich auch viel leichter, rigoros zu sagen, no.
Das stimmt.
Egal mit welcher Entscheidung.
Deswegen sind Ziele so wichtig, glaube ich. So richtige Ziele.
Vielleicht die Intention dahinter, noch wichtiger.
Als das macht ein Ziel zum richtigen Ziel, die Intention, die dahinter steckt und Motivation. Und ob man halt sagt, irgendwie setze mir jetzt das und das Ziel oder wenn man es halt so tief drin spürt und wirklich dieses Ziel erreichen will mit allem, was man hat, ist ja was anderes.
Ja.
Als so ein, ja, keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Vordergründiges. Ich würde gern das und das machen wollen. Vielleicht.
Also jedenfalls ist es so, dass ich jetzt in diesen 3 Monaten halt extrem viel mich dem Konsum hingegeben habe. Ich habe mich schon auch bewegt, das habe ich ja auch in dem einen Podcast erzählt, wo ich da war, aber halt natürlich niemals so, wie ich mich eigentlich bewegen müsste und wollte. Und das habe ich jetzt wieder etabliert. Und es fühlt sich gut an. Also ich bin krass unfit und so weiter. Also ich habe es ja gerade skizziert, wie ich mich fühle. Aber jetzt durch den Stack in dieser Aldi, Lidl, wie? Ikea-Tüte, wird es wieder besser.
Ja, da kriegst du, ich glaube, es sind hauptsächlich meine alten Supplements, die ich alle so immer irgendwie so für eine Woche dann genommen habe und mir dann gedacht habe, okay, whatever.
Ja.
Es macht sowieso nichts. Und ja, so ist es wahrscheinlich am Ende auch. Und was hast du so mitgebracht für Themen? Über was willst du heute sprechen, Andi, mein Lieber?
Also ich würde gern üben, wieder im Podcast zu sprechen, weil da muss man ja wieder reinkommen. So.
Ist schon passiert, glaube ich.
Ja?
Ja, du bist schon drin.
Ich weiß, ja, ich bin.
Auch wenn du es gar nicht merkst.
Ja, so ein bisschen schon wahrscheinlich. Und dann ist so die Frage, wo wir uns jetzt weiterhin entwickeln. Ich habe viel dem MTMT-Podcast gelauscht in meiner Abwesenheit. War gut entertained. Wir müssen auf alle Fälle mit der Brigitte nochmal sprechen. Also ich hätte auch noch ein paar Sachen, die ich an die Brigitte gerne richten möchte. So. Aber das war auf alle Fälle ein sehr guter, klärender Podcast, wie ich finde. Also da wurden auf alle Fälle viele Dinge besprochen, die, glaube ich, eben in falsche Hälse gestreut wurde. Heißt das so? Nein, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Das hat mir gefallen. Da war nur eine Sache, ich müsste es mir durchlesen, das sage ich dir oder der Brigitte dann aber selber, die ich hätte noch verändert wissen wollen. Mit der Julia natürlich, das macht ja immer Spaß, das ist immer toll. Und dann halt deine Folgen mit Basti, habe ich mir auch sehr gerne rückwärts und vorwärts angehört. Meistens am Pool liegend. Manchmal jetzt auch im Flugzeug, wenn ich auf Reisen war. Noch. Oder auch im Zug. Weiß ich noch. Es war gut. Und jetzt freue ich mich wieder, hier meinen Beitrag leisten zu dürfen. Ah, eine Sache. Ich habe einmal gesehen, ihr habt auch Q&A-Podcast gemacht. Und da war eine Frage explizit an mich gerichtet, habe ich gesehen. Die ist nämlich vom Tizi. Shoutout Tizi, wenn du das hörst. Der Tizi, Andreas Tietz, ist einer der besten Basketballer, die mit denen ich zu tun haben durfte. In meiner Karriere als Trainer, wenn man das so, oder in meiner Zeit als Trainer. Sehr, sehr guter Basketballspieler. Und der hat mich, glaube ich,
der Tizi, den ich am Montag getroffen habe. Im Office. Bei Vor.
Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, das nicht. Das ist ja der kleine Bruder vom Robert.
Okay, ich habe mich schon so gewundert gerade.
Nein, nein, nein. Nein, nein, der nicht.
Weil Tizi ja jetzt nicht so ein common Name ist. Aber okay.
Ja. Tizi ist ja auch nur sein Spitzname, abgeleitet von seinem Nachnamen. Und der, glaube ich, hat so die Frage gestellt, wie kann er sein maximal evoziertes Potenzial, was ja früher der Name meiner Rap-Kombo war.
Was? Der war
MEP halt. MEP, maximal evoziertes Potenzial. Als voll berufstätiger Familienvater, glaube ich.
Oh, ja, geil.
Das hat er, glaube ich, irgendwie so gefragt gehabt.
Und den Zusammenhang habe ich leider nicht verstanden.
Ja, woher auch, kannst du ja gar nicht.
Geil.
Man muss einfach eine Entscheidung treffen, was man will. Und dann wirst du die für dich richtige Entscheidung in der jeweiligen Lebenssituation treffen. Und Kinder und Beruf und alles, was dazugehört, sind auf alle Fälle immer große, einschneidende Erlebnisse, die einfach auch sehr time-consuming sind und so weiter. Man muss sich wirklich die Frage stellen, wie viel Energie lässt einem das noch, wirklich so zu trainieren, wie man das will oder wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Und da muss man sich anpassen. Und das ist, glaube ich, auch Antifragilität.
Safe.
Safe.
Haben wir auch ganz viel drüber gesprochen in dem Gesund-Alt-Werden- und Longevity-Podcast über genau dieses Thema. Also Tizi, die Folge würde ich dir sehr empfehlen, weil ich glaube, da geht es eigentlich nur darum, wie du dein maximal evoziertes Potenzial erreichst als alternder Fitness-Enthusiast oder so. Und sind wir das nicht alle? Sind wir nicht alle alternde Fitness-Enthusiasten?
Hoffentlich.
Ich will es auch hoffen.
Aber gut. Das könnte ja auch so ein Kickoff sein in die Richtung, die wir eigentlich immer im Kalender stehen haben, Special Edition, so alle 6 Wochen, glaube ich, wo wir eigentlich immer darüber updaten wollten, wie unser Training so läuft. Das habt ihr beide ja jetzt eh viel gemacht, der Basti und du, oder? Ihr habt auch eine Folge gemacht.
Wir haben es in einem anderen Kontext gemacht, diesen 5-Jahres-Kontext.
Genau.
Ja.
Und wie war das so?
Ja, das war spannend. Es war sehr interessant, da mal drüber zu reflektieren, weil ich natürlich dann auch mal drüber nachgedacht habe, wie sich so unser Training, also mein persönliches Training, meine Denke über Training und so weiter, wie sich das alles so verändert hat.
Habe ich ja auch gehört, also müssen wir gar nicht weiter ausholen.
Eben. Aber ja, mein eigenes Training hat sich auch schon wieder verändert, seitdem wir das letzte Mal über sowas gesprochen haben, auf jeden Fall. Also haben wir.
Du meinst wir beide? Oder,
ja, oder
du auch mit Basti.
Oder auch ich mit dem Basti. So. Weil da ging es ja jetzt gar nicht so unbedingt ausführlich drüber, wie ich jetzt gerade aktuell trainiere und so. Da ging es ja immer eher so um die Vergangenheit. Und was dazu geführt hat, dass ich heute so trainiere, wie ich trainiere.
Ach so, ja, genau.
Weißt du?
Was ja auch, also der Gedankenprozess dahinter, der ist ja so total spannend. So, das zu können, wo, an welchem Punkt du jetzt bist.
Ja, so. Genau. Mein eigenes Training halt bauen, was auf sehr sinnvollen Prinzipien beruht und dementsprechend auch irgendwie mehr Spaß macht. Also mein eigenes Training zu planen, macht schon Bock. Und da hänge ich gerade wieder drin. Also ich habe wieder mein großes Notizbuch ausgepackt. Letztes Jahr habe ich die Youngins haben mich ausgelacht für mein riesen Notizbuch. Du hast ja auch so eins, mit dem kommst du ja auch immer ins Training, oder? So ein DIN A4 Notizbuch, wo halt dann so das Training geplant wird. Das habe ich wieder ausgepackt. Und immer wenn das ausgepackt wird, dann wird's ernst. Weil dann wird ein neuer Plan entwickelt. Und da stecke ich gerade drin in dem Prozess. Also übrigens, Menschentraining, Maschinentraining oder Maschinentraining, Menschentraining. Ich weiß noch nicht genau, wie rum. Aber coming soon auf jeden Fall. Also ich will das auch allen zugänglich machen, die vielleicht auch so trainieren wollen.
Und was sind da so Inhalte, also beziehungsweise anvisierte Ziele? Das ist eigentlich ist es immer redundant, gell, weil es ist ja eh immer das Gleiche. Aber
eine krasse Maschine sein halt.
Genau.
Aber es ist schon ein bisschen anders. Also wenn man es jetzt vergleicht mit zum Beispiel meinem ersten Plan, Muskeltraining, Menschentraining, ganz anders als das, weil es viel mehr abdeckt und viel mehr Qualitäten trainiert. Und natürlich auch viel umfangreicher als jetzt Balles Leben zum Beispiel.
Ich finde, das ist ja klar. Also Balles Leben ist ja so ein Block, so ein, ich sag mal, so ein Modul.
Genau, das kann man reinpluggen in sein Training, was man eh schon macht. So.
Genau, ja. Genau. Was ja total geil ist. Also Shoutout Bernie, wenn du die Folge hörst, beziehungsweise morgen machst du mit Quiz ja ohnehin eine Folge für deinen Podcast. Der trainiert das ja auch. Und das ist halt total geil eigentlich. Aber jetzt habe ich krassen Faden verloren. Genau, das wollte ich sagen. Was ich so schön finde, ist, von Qualitäten zu sprechen. Und das ist ja was wir eigentlich die ganze Zeit machen, aber das ist so ein wichtiges Wort, das viel mehr Stellenwert genießen sollte.
Das, jetzt, wo du es sagst, das ist auch ein Begriff, den benutze ich, glaube ich, noch gar nicht so lange, wenn ich von Training spreche, aber in letzter Zeit benutze ich den ganz schön oft,
ja,
also auch in der Kommunikation mit meinen Kunden.
Seit ein paar Monaten wird der benutzt.
Voll. Und das macht eigentlich total Sinn, weil wir uns ja immer viel auf den qualitativen Aspekt auch von Bewegung zum Beispiel konzentrieren. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele verschiedene Qualitäten. Und ich finde es ein schöneres Wort, als irgendwie von Kapazitäten zu sprechen oder so. Weil Kapazität ist schon wieder sowas Quantitatives.
Ja, es ist definitiv. Ja, das kann man auch nicht vergleichen. Also das kann man nicht synonym verwenden. Und Qualitäten, ich habe ja auch euren Struggle gesehen, von Krafttraining zu sprechen. Dann hast du ja auch immer wieder interveniert und hast gesagt, so, es ist Training. Ja. Kraft ist eben eine Ausprägung, eine Qualität auch davon. Mhm. So. Und das ist eben das Wichtige, weil eben Training im Gym gleichgesetzt ist mit nur der Qualität Kraft im herkömmlichen Sinne oder im herkömmlichen Ansehen. Und davon müssen wir uns eben wegbewegen.
Im Normalfall immer gleichgesetzt mit Hypertrophie sogar.
Genau.
Eher.
Ja, ja.
Wo dann Kraft so ein bisschen eine Ableitung
ist. Im Volksmund würde ich jetzt einfach mal sagen, du hypertrophierst und bist halt kräftiger, bist halt stärker. Natürlich ist da eine Differenzierung da, aber du weißt, was ich meine. Deswegen ist einfach Qualitäten so schön. Und das ist ja auch das, was ihr gesagt habt. Ich kann nur darauf Bezug nehmen, dass man eben durch Training im Gym eben so viel mehr Qualitäten haben kann und ausbilden kann als nur Kraft oder nur Muskelwachstum.
So schaut's aus. Und da hänge ich gerade drin. Und deswegen will ich jetzt ein Programm erstmal, also was heißt will, ich trainiere das schon für mich selber. Und ich will eben auch das Programm entwerfen, dass alle anderen, die da drauf Bock haben, da auch mitmachen können. Was halt fast alles abdeckt. So, und das ist ja auch dann am Ende dann doch gar nicht so wild, das zu programmieren. Man muss halt einfach nur ein paar mehr verschiedene Trainingsinhalte tolerieren können mental und sich nicht zu sehr versteifen auf irgendwas. Ich habe auch so eine kleine Umfrage gemacht und also ich habe zum Beispiel meine Follower auf Instagram gefragt, so wie wichtig ist euch oder ist euch Muskelaufbau noch wichtig? Ich glaube, so habe ich es formuliert. Und da haben ich glaube 85% oder so haben gesagt, ja. Da war ich so, oh Mist, weil das ist halt so, das ist mir halt gar nicht wichtig eigentlich. Mhm. Also wisst ihr ja, wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, ist mir schon länger nicht wichtig. Ich bin immer so, ich habe schon genug Hypertrophie-Training gemacht in der Vergangenheit und ich habe jetzt Muskelmasse, also warum sollte ich weiter auf Muskelaufbau trainieren? Aber trotzdem, also das werde ich dann schon auch integrieren in das Training. Aber ich finde die koordinativen Aspekte viel spannender als Hypertrophie-Aspekte.
Das ist ja unweigerlich integriert.
Ja, wenn man dementsprechend trainiert, also wenn man trainieren kann und wenn man versteht, was Intensität im Training bedeutet, dann ist es automatisch integriert.
Und das ist ja das Schöne, weil das ist natürlich auch eine Qualität, ja. Das ist ja auch eine Qualität, über die du mit Basti gesprochen hast. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die ich an dich gestellt hätte. Wie progressierst du das Ganze, wenn ja quasi Hypertrophie beziehungsweise die Art und Weise, Training zu progressieren, wie Menschen das eben kennen, wahrscheinlich nicht mehr vordergründig die Messlatte ist?
Da bin ich inzwischen so, das muss jeder selber machen und das muss auch jeder selber können. Und wenn er es noch nicht kann, dann muss er es verdammt nochmal lernen. Weil wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du halt nicht trainieren. Und da, ich sehe ganz viele lebenslange Anfänger, die das halt ihr Leben lang nicht lernen und die halt in dem Plan, also alleine, weißt du, RPE oder Reps in Reserve ist ja ein legitimes und gutes Konstrukt und vielleicht arbeite ich damit auch. Aber wenn man das reinschreibt, dann sind wir ja schon beim Thema. Also
genau,
das zu checken, was es bedeutet, von einem RPE 7 auf einen RPE 8 zu gehen, im Vergleich, also zwischen zwei Trainingswochen oder so, das ist gar nicht so leicht. Also da steht dann so eine Zahl, da steht 7 und 8, aber das, was dazugehört an Verständnis für Training, den eigenen Körper und seine eigene Intensität und so, das ist ja gar nicht so easy. Also von daher, das ist auf jeden Fall auch ein Skill, den will ich proaktiv zum Beispiel mit so einem Trainingsprogramm entwickeln bei Leuten. Dass Leute sich darüber Gedanken machen, was bedeutet denn jetzt Progression in der Bewegung oder in dem Cardio-Protokoll oder bei Plyos. Also auch bei Dingen, wo das nicht so easy quantifizierbar ist, wie jetzt zum Beispiel im klassischen Hypertrophie-Training. Wie zum Beispiel bei Plyos, weil da ist es halt, das ist halt was sehr Qualitatives. Mhm. So, das ist irgendwie inhärent so, wenn man solche Bewegungen macht. Und wenn man dann nur kommt über den Aspekt, ja, letzte Woche habe ich 100 Kontakte gemacht, jetzt mache ich 120 Kontakte, das reicht halt nicht. Das reicht nicht, um da wirklich besser drin zu werden, weil du halt mehrere Qualitäten trainierst und dementsprechend auch die Progression auf eine Art und Weise immer eine qualitative sein muss. Und das sollte sie auch sein im normalen Krafttraining, meiner Meinung nach. Also eben, wenn man von Bewegungsqualität spricht, dann ist es ein ganz wichtiger Faktor. Damit habe ich auch schon bei Balles Leben auch schon angefangen. Also ganz viel in den Intro-Videos und den Videos, die zu dem Programm gehören, ganz viel drüber geredet und auch gerantet durchaus. Wie, okay, alles klar. Ja, normal, normale Sachen, die halt im MTMT-Podcast so passieren. Wo war ich stehen geblieben?
Qualitäten?
Ja, genau, ich habe in Balles Leben schon angefangen damit. Das ist halt eben gerade bei den Plyos, weil da stecken ganz viele Plyos drin, aber auch bei den Übungen, die ich ja nicht als Übungen deklariere, sondern auch proaktiv als Skills ansehe und auch will, dass jeder, der so ein Programm trainiert, diese Dinge als Skills ansieht. Und das ist echt, das ist ein Game Changer, wenn du jede Übung, die du machst, als einen Skill betrachtest. Und eben nicht nur als eine Übung, die du machst, um diesen Muskel zu treffen und um Progressive Overload herzustellen. Das ist was, das verändert ganz, ganz viel, finde ich. Und es ist eine coole Veränderung, weil dann kann man sich natürlich auch Gedanken drüber machen, okay, wenn ich jetzt keine, ich sag mal, stumpfen Übungen trainiere, sondern ich arbeite an Skills, so wie beeinflusst es sowas wie die Wahl der Intensität, die Steigerung der Intensität, wie beeinflusst es sowas wie Progression und so weiter, weil das ist ja dann was ganz anderes, weil ich eine andere Baseline habe. So. Und dann sollte man auch das Training anders steuern und gestalten. Das ist so, das finde ich ziemlich interessant. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Leute von profitieren können, wenn sie da mehr reingehen und dieses plumpe, simple, alte Denken in Progressive Overload und eben nur in quantifizierbaren Werten, die man nach oben bringt. So, wenn man das erweitert, dann ist geil, dann steigerst du deinen Trainings-IQ.
Also du forderst, um zu fördern.
Richtig. Und das ist ja generell so ein, weil, also es ist lustig, dass wir jetzt drüber reden, ist ja nicht so, als hätten wir das hier geplant. Aber was, worüber ich relativ viel nachdenke, was auch uns als Brand auszeichnet, also siehe MTMT-Methode, da wird gefordert, um zu fördern. Mhm. Und dementsprechend sollte sich das halt auch zum Beispiel in unseren Trainingsprogrammen widerspiegeln und das spiegelt sich schon automatisch in der Art und Weise wieder, wie ich inzwischen trainiere. Und das ist übrigens auch noch eine große, große Veränderung, über die wir, glaube ich, in diesem Jahr, 5-Jahres-Rückblick gar nicht groß gesprochen haben.
Nein, habt ihr nicht.
Was aber vielleicht sogar die größte Veränderung ist in der Art und Weise, wie ich über Training und mein Training nachdenke inzwischen.
Wie sicherst du denn überhaupt die Möglichkeit der Leute, die dieses Programm verfolgen werden, dass sie eine Referenz haben? Wie viel Vorerfahrung gewährst du denn und wo?
Meinst du, wie viel ich voraussetze an Vorerfahrung?
Man könnte es auch Voraussetzungen nennen, ja, könnte man auch. Also wenn jemand Bewegungsqualität und Skills verbessern soll, dann muss er oder sie ja auch wissen, wie diese Qualität sich darstellt.
Das ist gar nicht so leicht. Also ich meine, natürlich könnte ich jetzt sagen, ja gut, da sind halt Übungserklärungsvideos dabei und da mache ich die Bewegen vor und ich mache sie natürlich perfekt vor und dementsprechend ist es der Goldstandard, was natürlich nicht so ist, weil jeder irgendwie seinen eigenen Goldstandard finden muss und deswegen gibt es darauf, glaube ich, keine einfache Antwort, außer du bringst deine eigene Baseline mit und von der aus musst du halt besser werden und deine Progression steuern. Und deswegen will das ja auch niemand machen, weil es halt nicht so simpel ist und weil es nicht quantifizierbar ist und weil es sehr, sehr individuell ist. Mhm. Weil generell, also das Programm, was ich da mache, klar wird, das wird jetzt kein Einsteiger-Anfänger-Programm sein. Aber das sind eigentlich eh nicht die Leute, die wir ansprechen. Das sind nicht die Leute, die jetzt gerade zuhören. Von da passt es eh. Mhm. Und solange du ein bisschen Trainingserfahrung hast, dann kann das jeder machen. Also auch da ist es so, eine gewisse Baseline, wenn die da ist, so, dann kann es jeder sinnvoll und produktiv trainieren, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe.
Ein bisschen. Frage war auch ein bisschen. Du hast meine Frage ansatzweise beantwortet. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, gibt der MTMT-Podcast oder der edukative Anteil von Instagram genügend Möglichkeit der Referenz als Grundlage für dieses Trainingsprogramm? Oder musst du dich noch anderweitig mit Skills wie was sind Plyos und wie sollte sich das anfühlen und so weiter? Also worauf ich hinaus will ist, die Trainierenden dieses Programms brauchen ja irgendwo eben eine Baseline, um zu verstehen, quasi bin ich auf dem richtigen Pfad oder entwickle ich diesen Skill in eine Richtung, in der ich mich gar nicht entwickeln sollte.
Alles, was ich da machen kann, wenn ich so ein Programm jetzt zum Beispiel schreibe oder auch als Coach, ist halt Cues geben und Bilder vorgeben. Also dann wirklich einfach so die Übung vormachen und man schaut sie sich im Video an und so weiter. Und mehr geht dann halt nicht. Also der Rest ist dann halt dein eigenes Gefühl und deine eigene Körperwahrnehmung und wie sich die verändert. Und natürlich so Sachen wie, dass man sich selber filmt beim Training, ist für mich da ein super wichtiges Tool, weil das so gehe ich ja auch mit meinem eigenen Training vor. Mhm. Dass ich mir, so ich mache irgendeine Übung, ich mache eine Bewegung. Natürlich kann ich gar nicht drüber nachdenken, wie sich das gerade angefühlt hat oder so. Mhm. Und dann schaue ich mir das von außen an und gucke mir halt das Video an von meiner Übung. Also ich filme so super viel im Training natürlich auch, weil ich irgendwie was auf Instagram poste, aber also ich hänge auch teilweise eine Stunde bei mir zu Hause auf der Couch und schaue mir selber dabei zu, wie ich mich bewege, um diesen Abgleich zu haben, damit ich so ein bisschen quasi objektiv von außen drauf gucken kann und so ein bisschen einen Vergleich habe. Und also jeder, der das irgendwie regelmäßig macht, der weiß ja, wie abgefahren das teilweise ist. Also macht irgendeine Übung oder Bewegung und dann denkt sich so, boah, das hat sich richtig geil angefühlt und ich bin der schnellste Mensch der Welt und ich kann so geschmeidig die Plyos machen und dann schaust du dir das Video an und denkst dir so, okay, ich habe noch ganz schön viel Arbeit vor mir anscheinend. Aber ja, das ist ein guter Gedanke. Also das ist vielleicht auch ein Appell, den man damit reinpacken sollte in so ein Programm. Dass man sich eben regelmäßig filmt und sich das Ganze dann nochmal anguckt. Auch in regelmäßigen Abständen. Weil da sind wir wieder bei einem Problem der Messbarkeit und bin ich wirklich besser geworden? Weil wenn ich einen Echo-Bike-Test mache, 30 Sekunden All-Out und ich mache den am Anfang von einem Trainingszyklus und dann mache ich ihn nach 6 Wochen am Ende nochmal und ich habe mehr, dann weiß ich, okay, ich bin besser geworden. Cool. Das Programm ist gut, das ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und bei qualitativen Sachen, sowas macht man dann. Aber klar, kannst du dich in Woche 1 filmen, während du deine Sprünge machst und dann in Woche 6 nochmal und du könntest es zum Beispiel vergleichen. Oder du kaufst dir ein paar Kraftmessplatten, dann kannst du auch quantifizierbar sehen, ob deine Werte, deine Verticals, deine Rate of Force Development und was weiß ich besser geworden sind. Aber das funktioniert halt nicht.
Ich denke gerade total an Deep-Tier-Sachen und wie du quasi mit dem Boden interagierst oder interagieren kannst oder eben nicht. Wirklich auch so als, das ist ja ein Assessment und tatsächlich auch halt eine unglaublich gute Möglichkeit, um zu sehen, in Anführungsstrichen, bist du besser geworden. Ich habe jetzt, seitdem ich wieder da bin, habe mir halt so ein paar Trainings angeschaut von Kollegen von uns und mir so angeschaut, was deren...
Meinst nicht?
Nicht ihre eigenen Trainings, sondern wenn sie gecoacht haben.
Ach so,
okay. Also die Trainings mit Kunden und Deep-Tier-Sachen sind ja sehr on vogue und werden ja extrem viel trainiert bei uns gerade, also gerade mit Menschen, was total Sinn macht. Und wenn man sich dann einfach zum Beispiel so repetitive Squat-Jumps anschaut und sich anschaut, was Leute halt nicht können, dann ist das halt ein unglaublich guter Gradmesser. Und das ist das, was ich gemeint habe vorhin mit der Referenz. Wenn Leute einfach verstehen, was sie eigentlich vielleicht können sollten, in zum Beispiel einer derartigen Bewegung, und das ist wahrscheinlich auch mit drin, oder? Ist das bei Ball ist Leben auch mit drin?
Deep Tier Plyos?
Ja. Ja. Genau, haben wir ja schon drüber gesprochen
auch. Ja, relativ viele eigentlich.
Ja, und ich meine einfach so die Fähigkeit, wirklich zu expandieren und loszulassen, auch im richtigen Moment, sage ich jetzt einfach mal, mit Absicht, das ist ja wirklich ein das ist eine Qualität, auf jeden Fall.
Ich weiß noch, da habe ich im einen Erklärungsvideo in Balles Leben habe ich auch gesagt, das ist das, was die Spreu vom Weizen trennt, wenn es um Athleten geht.
Ja.
Die Fähigkeit, zwischen An- und Entspannung wechseln zu können. So. Auch wieder, es ist ein Skill, den ich nicht in einer Übung trainiere, sondern es ist eine globale Qualität. Und Deep Tier Plyos sind zum Beispiel ein Tool auf dem Weg, dass man diese Qualität entwickelt.
Mhm. Und jetzt habe ich ein Training gesehen mit einem Kunden von uns, der durchaus ein sehr guter Triathlet ist und habe den gesehen, der wie der quasi seine Deep-Tier-Squat-Jumps gemacht hat.
Probably pretty stiff.
Der ist kein Deep-Tier. Yeah. Also gibt's nicht.
Als Triathlet durchaus verständlich.
Wo ich mir gedacht habe, so vollkommen krass. Also so krass. Also das Gewebe kann das gar nicht. Das ist wieder, und das ist auch eine spannende Überlegung. Also natürlich, es ist ja nicht nur ein Faktor, nicht nur das Gewebe, sondern auch zentralnervöse Verschaltung und so weiter, um sowas zu können. Das macht so viel Spaß, genau da hinzugehen. Um das geht's nämlich. Ja, okay, alles klar. Ich habe es also verstanden. wie ihr seht, ist es natürlich eine wichtige Facette von MTMT, was du vorhin schon gesagt hast, zu fordern, um zu fördern. Also nicht nur stumpf Raps zu zählen. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir noch zusammen trainiert haben, wo wir gedacht haben noch, also selbst ich habe da ja noch ein bisschen gedacht, schon lange nicht mehr so wie du, aber du hast ja gedacht, du bist ein Powerlifter. Und ich habe dir damals schon gesagt, so trainier halt einfach mal und spür mal so, was du machen kannst. Und dann hast du mich halt krass weggedisst und hast gesagt, so du bist nicht mehr mein Trainer jetzt. Das ist schon gut, wenn man sich da weiterentwickelt.
Sehr, ja. Das bedeutet, dass du trainieren kannst.
Genau. Der Severin, Shoutout, aktueller Praktikant von uns. Ich habe jetzt eben gerade trainiert. Und dann habe ich kriege sie mir genau hin, aber wir haben Supersätze gemacht. Heute ist Bodybuilding-Tag, also ich habe tatsächlich einen bilateralen Tag. Verrückt. Habe ich aber auch beim letzten Mal schon gesagt, oder dass ich einen bilateralen Tag machen will.
Ja, da bist du so abgekackt. Ich dachte, ihr hättet irgendeinen Zirkel gemacht oder so. Aber du kackst am Bodybuilding-Tag schon ab, oder was? Eieiei, Andi.
Ich sag's dir, das war richtig anstrengend. Also wir haben erst am Kaiser haben wir quasi so Pec-Deck-Vorermüdung gemacht und dann so Incline-Dumbbell bilateral gedrückt. Und dann habe ich so, weil er mich so gefragt hat, so, ja, was nimmst du jetzt für ein Gewicht? Also Severin, habe ich gesagt, ich nehme das Gewicht, das ich brauche.
So eine Andi-Antwort auch.
Und dann hat er mich zwei Runden weiter trainieren lassen, weil wir haben insgesamt 5 Übungen quasi hintereinander kombiniert. Also es ist so eine Art Zirkel, wenn man dann so will. Also wir haben nicht nur 2 Übungen trainiert. Und dann hat er sich gefragt, dann hat er sich getraut, wieder zu fragen, wer ist Schweizer? Was meinst du damit?
Das ist die richtige Frage, Severin.
Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich für das Ziel, was ich habe, dass ich quasi einen maximalen Pump in so kurzer Zeit wie möglich erreichen will, weiß, welches Gewicht ich bewegen muss, um, wenn man so will, Bodybuilding-ish gedacht, in meinem Zielmuskel bleibe.
Ist ja auch, also, was gute Bodybuilder ausmacht, ist ja auch dieser Skill am Ende des Tages. Ich amüsiere mich ja immer köstlich über die aktuellen Ergüsse der Science-Based Hypertrophie-Menschen im Internet. Und da denke ich mir auch immer so, ja, okay, das mag alles stimmen. Aber was hat denn die Bodybuilder, die auch schon gut bodybuilden konnten, bevor es diese ganzen Daten gab und dieses ganze Zeug gab vor Jahrzehnten, was hat die denn zu guten Bodybuildern gemacht? Wie konnten die überhaupt so massiv werden? Weil, weißt du, da gab's ja Science-Based noch gar nicht. So, ja, die waren halt gut in dem, was sie gemacht haben. Die hatten halt Skills. Und dazu gehört eben zum Beispiel zu wissen, welches Gewicht du gerade brauchst, um das Ziel X zu erreichen, um den Zielmuskel zu treffen und dann natürlich auch, wie du eine Bewegung manipulierst und so weiter. Aber das ist halt nicht science-based, das ist nicht quantifizierbar, da kann ich keine Studie drüber machen. Und deswegen sind das eben auch wieder Qualitäten, über die sehr, sehr wenig gesprochen wird, die aber auch in dem Bereich Bodybuilding die Spreu vom Weizen trennen. So, da bin ich nach wie vor fest von überzeugt. So, schau dir einen Seabarm an. So, der fühlt den Scheiß und lebt natürlich den Scheiß auch und so weiter. Das sind krass, krass wichtige Faktoren, über die einfach generell viel zu wenig geredet wird, leider. Deswegen ist es wichtig, dass man das irgendwie fordert, glaube ich, von Menschen.
Ja, das ist
gerade von Trainern, weil wenn du selber Leute trainierst und du diese Skills noch nie in deinem Leben entwickelt hast und gar nicht auf dem Schirm hast, dass es sowas irgendwie gibt, naja, dann bist du nicht der bestmögliche Trainer am Ende des Tages. Und das ist ein Fakt, wenn ihr mich fragt.
Ja, ich find's einfach so schön, wo diese Entwicklung hingegangen ist und gerade so das sich selbst zu fühlen und zu erleben und zu wissen eben, ob seiner eigenen Limitierungen und so weiter. Also gerade wenn man eben mehr Qualitäten ausbildet, als sich darum zu bemühen, stark und irgendwie muskulös zu sein, sondern eben halt auch Dinge zu können. Was eben Training, das Training der Zukunft auch innerhalb von einem geschlossenen Raum irgendwie darstellen sollte.
Ich finde schon, ja. Und auch so ein, wir haben ja vorhin drüber geredet, ich habe dir erzählt, ich war laufen am Montag. Ich habe auch, also Leute konnten es nicht fassen, als ich das auf Instagram gepostet habe, was ich schon mal geil fand.
Er hat sogar das Laufen vorgezogen, als mit mir einen Konsumabend zu bestreiten.
Ja, weil ich halt auch einfach dich supporten wollte in deiner Abstinenz.
Das ist auch gut.
Deine Gesundheit liegt mir sehr am Herzen, Andi.
Ja, ja, vielen Dank.
Und aber ja, es stimmt jetzt, wo du es sagst. So, ich wollte das an dem Tag wirklich machen, gell?
Ja.
So, weil eigentlich wäre es natürlich cooler gewesen, im Usagi abzuhängen, geil zu essen und irgendwie ein paar Bier zu sippen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist so, wie gut sich mein Körper währenddessen und danach angefühlt hat, das konnte ich gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Weil das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, da war das noch ganz anders. Das letzte Mal, als ich laufen gegangen bin.
War das noch zu Zeiten mit Nils, als ihr über die Brücke gelaufen seid und so?
Ja, genau.
Schon, oder?
Das war Corona-Winter irgendwann vor Jahren. Ja. So. Und das ist schon geil, wenn du halt auch checkst, dass die Art und Weise, wie du trainierst und wie du auch dein Training umgestellt hast in letzter Zeit, dann eben Auswirkungen auf was hat, was du so gar nie wirklich gemacht hast und auf das du eigentlich auch gar keinen Bock hast. Das war cool, das so zu erleben. Und dann ist es aber auch wieder so, dieses ganze Learning, weil eben für mich ist Training ein ständiger Lernprozess zusammengefasst. Also für mich persönlich ist Training wie Studieren eigentlich. Und natürlich auch so meinen eigenen Körper studieren. Weil eben dann das Laufen, da nimmst du wieder irgendwas wahr und das ist wieder ein Datenpunkt, das ist wieder ein Stück Information, was du nutzen kannst, um dein Training dann wieder besser zu machen und so weiter und so weiter. Und so befruchten sich diese ganzen verschiedenen Bereiche dann irgendwie gegenseitig. Und dein Training ist halt eine ständige Weiterentwicklung. Das heißt, dein Training ist nicht ein Plan, sondern ist halt ein dynamischer Prozess, was er wahrscheinlich sein sollte, weil Training, weißt du, dynamische Systeme machen dieses Training. Also macht es ja irgendwie Sinn, dass man dieses dynamische System mit einem dynamischen Prozess trainiert. So. Mhm. Das ist geil, das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Und also jetzt zum Beispiel, das Einzige, was ich so gespürt habe, was ich jetzt nicht so geil angefühlt habe, war, dass ich halt, und das wusste ich davor auch schon, aber beim Laufen merkst du natürlich das anders, weil es eine andere Belastung ist, dass mein linkes Knie halt so ein bisschen, weiß ich nicht, Spannung hat, sich nicht so geschmeidig und smooth anfühlt. Also alleine, weißt du, alleine wenn du irgendwas spürst in dem Gelenk beim Laufen, so, das verrät dir ja schon was. Muss nichts Schlimmes sein.
Aber das hast du nicht, wenn du Krafttraining machst?
Nee, nicht wirklich. Mhm. Wenn, dann anders. Aber nicht so, wie ich es da jetzt wahrgenommen habe zum Beispiel. Mhm. Ich wusste davor schon, dass die linke Seite generell die ist, wo ich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr kompensiere und wo mir vielleicht noch mehr Bewegungsoptionen fehlen als auf der rechten Seite so. Mhm. Und dann habe ich das direkt am Dienstag halt so mein Training beeinflussen lassen und habe mein Training umgestellt, aber nicht, indem ich andere Sachen gemacht habe. Also auch, ich habe auch andere Sachen gemacht, andere Übungen konkret. Aber auch einfach, wie ich die Sachen gemacht habe, die ich halt eh in meinem Plan drinnen stehen hatte. So kleine Modifikationen und so, das macht mir halt total
Kannst Bock. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen?
Also ich
das ist sehr spannend.
Ich mache viele Deep-Tier-Plyos. Also Deep-Tier-Plyos sind einfach so Sprünge, wo man eben weich wird und tief reinsinkt in die Landung. Also eben, es sind keine Plyos eigentlich, sondern es sind Sprünge. Aber wir nennen die eben Deep-Tier-Plyos. Shoutout Matt Watson, by the way. Nach dem seinem System oder an dem sein System orientieren wir uns da ja auch sehr stark. Und ich habe die davor auch schon quasi gemacht mit einer Tendenz, dass ich meine Pronation und so generell meine Innenrotation mehr challenge.
Darf ich kurz noch was sagen? Ist das dieses Beweglichkeitstraining, oder?
Ja.
Schon.
Genau, ja. Das ist es. Ja. Und also habe mir eben spezifische Varianten gesucht mit eben den jeweiligen Constraints und so weiter, dass ich einfach an diesen Qualitäten arbeite und die challenge, wo ich schon davor wusste, dass ich die nicht gut kann. Und das habe ich jetzt noch ein bisschen mehr mit Fokus auf mein Knie gemacht dann einfach. Also das sind wirklich Nuancen und das ist natürlich was, das kannst du nicht einfach jemandem anders sagen, so, sondern das kannst du dann am Ende dann doch nur selber machen. Mhm. Deswegen bist du ja potenziell auch der beste Trainingsplaner für dein Training. Weil niemand anders deinen Körper wahrnehmen kann, während du dich bewegst.
Wenn man da ist.
Wenn man da ist, mhm. Genau. Wo ich ja auch vor ein paar Jahren, wie du vorhin gesagt hast, noch ganz, ganz weit von entfernt war. Und dann sind es Nuancen wie, wo lande ich auf dem Fuß und wie belaste ich meinen Fuß mit jeder Landung und wie hoch springe ich mit jeder Landung, also mit jedem Sprung. Mhm. Also mache ich nur so ganz kleine Hüpfer oder größere. Und da habe ich kleinere Hüpfer gemacht, habe noch so ein bisschen mein Becken ein bisschen mehr rotiert und habe versucht, ein bisschen mehr auf der Ferse zu landen. Also jetzt ganz konkret das, was ich mir intern gecued habe und so weiter. Und dadurch war die Übung halt dann doch wieder eine andere, wo sie von außen sehr, sehr ähnlich aussah.
Klar.
Dann habe ich diesen Reiz mitgenommen, habe eben die normalen Übungen gemacht, die sowieso auf dem Plan standen. Habe noch eine zusätzliche Übung gemacht, die auch eben an Pronation, Innenrotation und Kniebeugung arbeitet, weil darum geht's. Mein linkes Knie kann sich nicht entspannt gut beugen, was auch immer das bedeutet. Also da steckt natürlich viel dahinter. Mhm. Und als Zuhörer denkt man sich jetzt vielleicht vollkommen zurecht, was soll das heißen, Knie gut beugen oder schlecht beugen? Shoutout Severin, das Gespräch hatten wir auch gestern, weil er eben auch gute Fragen gestellt hat. Und da habe ich gesagt, ja, mein Knie kann sich halt nicht so gut beugen. Und dann war er so, ja, was heißt denn das? Und ich so, das ist die richtige Frage. Also ein David Gray sagt zum Beispiel einfach clean dazu. Mhm. So, kannst du clean dein Knie flektieren? Das kann ich halt nicht. Ja, und dann habe ich das eingebaut und siehe da, mein Knie fühlt sich seitdem super geil und hat sich auch im Training super geil angefühlt.
Wirst du?
Weil meine Ausfallschritte habe ich auch noch ein bisschen modifiziert.
Solche Gedanken habe ich ja natürlich auch. Also gerade wenn man läuft, hat man ja so unglaublich viel Möglichkeit, Eindrücke aufzunehmen mit jedem Schritt, wenn man so will. Und weil es halt so lang ist, also vermeintlich leider.
Auch sehr langwierig, wenn ihr mich fragt.
Hat man halt genau die Möglichkeit, einfach sehr, sehr viele Informationen zu sammeln und so weiter. Ist es denn auch so, dass du beim Laufen an sich auch schon versuchst, die Informationen, die du erhältst, zu verarbeiten und Dinge zu verändern?
Fast gar nicht. Und noch? Zwar aktiv gar nicht.
Okay, alles klar. Aktiv.
Also ich will, und ihr kennt, oder ihr kennt, ein paar von euch kennen ja meinen Standpunkt zu diesem Thema eben Fühlen und Körperwahrnehmung. Da rante ich auch gerne drüber. Mhm. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass ich doch ganz viel fühle und meinen eigenen Körper wahrnehme. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um? Und bis zu welchem Grad macht man das so ungefähr? Weil ich habe keinen Bock, laufen zu gehen und mich auf jeden Schritt konzentrieren zu müssen oder das irgendwie zu machen. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit eben, wo lande ich auf dem Fuß und lande ich quasi eher auf einem flachen Fuß oder eher auf der Ferse und so. Da habe ich mal so ganz am Anfang als so ein bisschen rumgespielt. Und dann bin ich aber einfach gelaufen und das will ich auch, weil Laufen ist für mich eh schon Überwindung und Arbeit. Und wenn ich dann auch noch über jeden Schritt nachdenke und wie mein Fuß den Boden trifft und wie ich den Boden attackiere und so weiter, dann wird es ja noch mehr Arbeit. Und dann ist die Chance, dass ich das konstant mache, sehr gering. Mhm. Aber ja, ein bisschen schon, um deine Frage zu beantworten. Aber eben auch nicht zu viel, weil ich weiß, wo das hinführt. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 € im Monat monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Wie viel bist du in deinem Körper und in deinem Kopf, wenn du laufen gehst? Und wie sehr passt du deinen Laufstil aktiv an? Weil, weißt du, Laufen ist auch so, Laufen ist ja nur der Gangzyklus ein bisschen schneller. Und das ist die ultimative Bewegung, die eigentlich selbstorganisatorisch, intuitiv, unterbewusst ablaufen sollte. Das ist das Musterbeispiel für eine Bewegung, die eigentlich einfach passieren sollte. Und deswegen ist das die letzte Bewegung, wo ich mich krass verkopfen will.
Und bei mir ist es, weil es eigentlich, ich sag's zum dritten Mal jetzt so, forciert, so gestresst, so unterstrichen, weil es eigentlich so sein sollte, gebe ich dir 100% recht. Aber genau deswegen drehe ich meinen Gedankenprozess komplett um zu dem, was du gerade skizziert hast.
Das heißt, du überanalysierst deinen Laufstil ultra krass, während du läufst.
Ich habe ein inneres Bild von mir, wie ich denke, wie mein Bewegungssystem mit der Umwelt agiert, wenn ich laufe.
Wie sieht dieses innere Bild aus?
Naja, ich bin da so ein bisschen, beim Laufen bin ich so ein bisschen PRI denkend.
Das heißt, du visualisierst dein Zwerchfell und deinen Beckenboden die ganze Zeit?
Ich denke wirklich genau an diese beiden Punkte und ich denke aber auch um diese beiden Punkte, also das sind die zwei fleischenden Punkte und drumherum, also es sind die einzigen zwei fleischenden Punkte, die ich sehe in meinem inneren Bild, ansonsten sehe ich quasi halt nur mein Skelett und wie sich das Skelett bewegt. Und das ist jetzt abgefahren wahrscheinlich.
Ja, ist geil.
Wenn ich anfange zu laufen, dann scanne ich quasi halt die Skelettbewegung und hole mir das Feedback, wie sich mein Körper anfühlt. Ob sich's gut anfühlt oder weniger gut anfühlt. Und dann versuche ich das quasi proaktiv zu manipulieren, also zu beeinflussen, mit der Intention, weniger komisches Gefühl zu haben. Also, und komisches Gefühl heißt, unrund zu sein. Ich habe keine Schmerzen beim Laufen, aber dass irgendwas unrund ist.
Nicht geschmeidig einfach.
Nicht geschmeidig und dementsprechend wenig energieeffizient. Und diese beiden Bilder also wenn ich es dann manipuliert habe, versuche ich gegenseitig gegeneinander abzugleichen. Und dann läuft ein grünes Skelett und ein rotes Skelett laufen gegeneinander.
Und das Ziel ist, dass sie sich überschneiden und beide das Gleiche machen?
Das weiß ich noch nicht. Okay. Weil ich ja noch gar nicht weiß, ob mein Gedankenprozess überhaupt richtig ist. Also ob der überhaupt dazu führt, dass ich irgendwie geschmeidiger und dementsprechend energieeffizienter laufe. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ich denke, dass es so ist. Also was ich zum Beispiel wirklich proaktiv mache, nur als ein Beispiel, ich versuche meinen Körperschwerpunkt zu manipulieren, indem ich quasi die Stellung meines Brustkorbs verändere. Also ich bringe meine Arme proaktiv eigentlich von einer einer Armhaltung, die man wahrscheinlich bei einer schnelleren Laufgeschwindigkeit hat, bringe ich sie eher vor meinen Körper.
So wie der Gibbon, den wir uns vorhin angeschaut haben.
Nicht ganz so krass, aber ja, aber wirklich. Ja. Und ich merke tatsächlich dadurch, also schon, dass es halt energieeffizienter wird, aus dem Grund, weil ich viel einfacher atmen kann. Weil ich Räume schaffe, logischerweise.
Weil du dein posteriores Mediastinum öffnest.
Das öffne ich und dementsprechend kann ich viel einfacher atmen. Und dann, und das ist wahrscheinlich jetzt, das ist schon super weird, dann versuche ich tatsächlich einfach die Position meines Beckens im Raum zu manipulieren. Und das ist schon, wo du wahrscheinlich sagen wirst, Oida, hör auf.
Naja, du machst das, was wir den Leuten immer verbieten, die uns fragen, soll ich auch während dem Laufen und während dem Spazierengehen stacken, wo wir immer sagen, nein, bitte mach das nicht. Die erlaube ich's.
Und ich weiß ja auch nicht, ob's zielführend ist. Das weiß ich ja noch gar nicht. Es kann sein, kann aber auch nicht sein.
Okay, das heißt, du veränderst deinen Laufstil in erster Linie über Position von Becken und Brustkorb. Mhm,
genau.
Und gar nicht so sehr über was machen deine Füße, wo, wie triffst du den Boden, weil das eine Ableitung von deinem Körperschwerpunkt
Position ist. Position diktiert Funktion.
Ja.
Diktiert Spannung und alles was dazu gehört. Also ich denke nicht proaktiv darüber nach, wo trifft mein Fuß den Boden oder so, sondern das ist für mich eine unweigerliche Ableitung davon, indem ich quasi mein Skelett, also mein axiales Skelett in seiner Position im Raum verändere.
Ja. Ich meine, es kann ja nur weird werden, wenn du anfängst, deinen internen Prozess von solchen Sachen zu beschreiben, also so dein internes Bild und so weiter, weil das halt so, das ist halt was Gedachtes, Abstraktes und das dann irgendwie in Worte zu fassen oder in ein Bild zu fassen, ist halt immer gar nicht so leicht.
Aber es macht halt auch total Spaß. Also mir macht sowas halt ultra viel Spaß. Also ich mache das ja beim Krafttraining genauso.
Ja, also klar, same. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Und du hängst ja immer irgendwo drin gedanklich bei den allermeisten Sachen. Also wie ich jetzt zum Beispiel bei meinen Deep Tier Plyos, wo ich hauptsächlich in meinem Fuß hänge. Und dann eben der Bodybuilder hängt gedanklich in seinem Zielmuskel und will die Spannung spüren und aufrechterhalten und so weiter. Ein Kraft-3-Kämpfer hängt vielleicht eher, keine Ahnung, wo gerade drin, woran er gerade arbeitet, aber der ist wahrscheinlich ein bisschen mehr aufs Externe fokussiert und Absolut. Konzentriert sich halt eher auf die Hantel quasi, auf sich selber.
Der denkt nur von A nach B, sonst nichts.
Ja. Und da gibt's halt auch eine unfassbar große Range, also auch in meinem Training. So, manchmal denke ich mir einfach nur, okay, zieh den Ellenbogen weit runter und mach die Seite lang oder so, was ganz Simples. Mhm. Manchmal denke ich überhaupt nicht nach. Wenn ich einen Curl mache, dann mache ich halt einfach einen fucking Curl. So, da muss ich an überhaupt nichts denken, so ungefähr. So, da gucke ich mich im Spiegel dabei an. Und mein Hirn ist leer. Und dann gibt's halt so Sachen, wo man richtig krass übertreiben kann. Also zum Beispiel, und der Fuß ist da immer das beste Beispiel, weil der ist so krass komplex und da kann man da viel wahrnehmen, so, weil man steht ja auf dem Boden und deswegen hast du ein gutes Feedback auch. Und da finde ich es immer besonders krass, weil da habe ich gestern auch angefangen. Ich habe so eine Übung gemacht, um eben an Innovation, Pronation und Kniebeugung zu arbeiten. Habe ich auf 40er Reps gemacht übrigens. Beste. Und da habe ich halt auch angefangen und mich immer so, okay, das Erste, was passieren muss, ist, dass mein Calcaneus nach innen rollt und dass mein Calcaneus evertiert. Und das muss ich zuerst spüren. Und dann muss ich aber schwer auf der Ferse bleiben und dann muss ich mein Gewicht auf meinen Mittelfuß bringen und so weiter. Aber wenn du 40 Reps von der Übung machst, so denk mal darüber nach. Also da merkt man natürlich auch, in welchem Kontext und wie oft so dieses nach innen gekehrte Fühlen und Denken ans Limit kommt. Und dann bin ich wieder ganz schnell so beim Constraint-Set Approach und dass Dinge einfach passieren sollten und dass Dinge auch einfach passieren werden,
wenn man die richtige Übung mit dem richtigen Setup macht. Und das ist, da gibt's ja immer so diese, da muss es eine Balance geben irgendwie. Weil ich bin nach wie vor ein Freund davon, dass wenn man das richtige, die richtige Übung mit den richtigen Voraussetzungen wählt, dass auch automatisch die richtigen Dinge passieren.
Mhm. Automatisch share, würde ich sagen, aber ja.
Richtig, ja. Automatisch share. Aber das ist halt ein Konstrukt fürs Coachen und fürs Trainieren von anderen Leuten, mhm, weil du da nicht drin bist im Körper von deinem drin Gegenüber. Bist,
ja. Ja.
Und in deinem eigenen Training ist der Constraints-Led Approach schön und gut, aber du hast halt interne Constraints, die du dir selber setzen kannst. Und dann ist es halt dann doch gar nicht mehr so wichtig, dieser Constraints-Led Approach. Dann ist es für mich eher zweitrangig. Im Coaching ist es immer das Primäre, immer Fokus Nummer eins. In meinem eigenen Training ist es auf jeden Fall eher sekundär inzwischen. Und das ist ja auch so, ja, Constraints-Led Approach schön und gut, Selbstorganisation schön und gut. Aber du musst ja immer noch genau hinschauen als Coach und du musst immer noch genau deine Leute coachen und cueen, weil es ganz so leicht dann doch nicht ist und weil du auch die Wahrnehmung und eben den internen Prozess von deinem Coachee natürlich beeinflussen kannst durch die Sachen, die du sagst.
Ich würde das vom Modell her gar nicht trennen, weil ich glaube, das ist das Gleiche, oder?
Es ist auch ein Constraint. Es ist halt nur kein physischer Constraint, sondern ein gedanklicher Constraint. Aber am Ende ist es genau das Gleiche, was den Outcome,
genau,
die Bewegung quasi beeinflusst.
Das ist genau das Gleiche.
Oh, fuck, jetzt muss ich Constraints-Approach-Modul nochmal komplett umschreiben.
Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass du einfach die, also das ist ja eh klar, aber diese Gedanken dazu, die sind ja so wichtig. Allein wenn man sich schon solche Gedanken darüber macht, sind das ja krasse Constraints. Weil man sich ja, wenn man so will, also jetzt, wenn ich mich als Beispiel nehme, in meiner inneren Analyse, dann ist ja quasi der Korridor, den ich aufmache für Bewegung, wo ich hin will, das ist ja dann ziemlich enger. Also Constraint ist ziemlich groß. Ja. Ich werde berichten, wie ich weiterhin damit vorgehe. Und wie auch der Übertrag sein wird in schnellere Laufgeschwindigkeiten. Das ist ja auch so spannend.
Ja, true. Da bin ich noch nicht. Ich trab da ganz locker durch die Gegend.
Ja.
Und wenn ich fertig bin, google ich, what is an okay 5K-Time? ich hab keine Ahnung gehabt. Ja. Hab's eigentlich auch immer noch nicht.
Ja, spannend.
Aber es ist ein geiles Gespräch, weil wir denken da ja krass viel drüber nach. Und es macht mir persönlich auch ultra viel Spaß und dir auch. Also die eigene Bewegung analysieren, zerpflücken und so weiter. Und das ist auch so ein Prozess, über den zu reden ist halt nicht so leicht, weil das macht halt jeder auf seine Art und Weise und so weiter. Aber das machen wir ja ultra viel. Und es macht, glaube ich, auch, es macht jeder, der gerade zuhört und der trainiert, auf seine Art und Weise. Und ich glaube, wenn man besser wird in diesem Prozess, was auch immer das dann bedeutet, dann ist es ja nur sinnvoll. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Qualitativ. Woran merke ich, dass ich besser werde in einer Bewegung?
Absolut.
Und so weiter und so weiter. Das ist ein fetter Teil davon.
Naja, wir haben ja heute auch über die MTMT-Methode Modul 6 gesprochen. Und haben wieder auch viel grundsätzlich philosophiert über, ob Sicherheit ein Synonym ist für Effizienz oder Effizienz ein Synonym für Sicherheit ist und was hierarchisch höher anzuordnen wäre, wenn überhaupt. Und das ist für mich, jetzt komme ich zurück von diesem wilden Gedanken zu wieder zu meinem Laufen. Für mich ist, ich will mich bewegen, weil ich mich wohlfühlen will. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und Wohlfühlen ist natürlich mannigfaltig. Wohlfühlen heißt zum Beispiel schmerzfrei. Wohlfühlen heißt aber auch gut auszusehen. Wohlfühlen heißt auch Dinge zu können, also leistungsfähig zu sein. Und da schließt sich dann schon wieder der Kreis von Bewegungsqualität. Also wenn mein Laufen eine höhere Bewegungsqualität bekommt, wird mein Laufen auch energieeffizienter, wird mein Laufen auch von der Leistung her schneller werden. Also von dem her, alles ist alles. So. Das kann man nicht separieren am Ende des Tages.
Ja. Alleine, wenn du dich besser fühlst mit der Bewegung und auch wenn es vielleicht biomechanisch gar nicht so ist,
ja,
wenn du es so wahrnimmst, dass es geschmeidiger ist, dann fühlst du dich wieder sicherer, dann wird dein ganzes System Restriktionen loslassen, ja, können und, ja, dadurch bewegst du dich dann effizienter am Ende des Tages.
Genau.
Auch wenn es vielleicht anatomisch-biomechanisch Quatsch ist, was du dir so überlegt hast,
was
ist
ich
es dann halt am Ende doch kein Quatsch.
Was ich nicht glaube.
Glaube ich auch nicht.
Ja. Genau. Was ich nicht glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, dass man sich diese Gedanken machen kann.
Ja. Und das überleg, da denke ich ja, wie du vielleicht weißt, immer viel drüber nach. So dieses, wann sollte man oder darf man anfangen, sich diese Gedanken zu machen? Und was sollte vielleicht davor passieren?
Mhm. Ja. Weil,
eben bei mir hat's, wie viele Jahre habe ich trainiert, bis ich jetzt mal angefangen habe, mir so diese Gedanken zu machen und auch das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist, also dass ich mir nicht nur irgendwelche random Gedanken mache, sondern dass die sind halt fundiert in Fakten, mhm, also dass es evidenzbasiert sind, meine Gedanken so am Ende des Tages, die ich mir mache. Und es hat halt erstmal über, ja, weit über 10 Jahre gedauert, bis ich da, also 10 Jahre Trainingserfahrung, bis ich da hingekommen bin. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, diesen Weg vielleicht für andere, nicht nur vielleicht, sondern diesen Weg für andere abzukürzen. Mhm. Aber deswegen bin ich ja auch so, da habe ich auch letztens immer mal wieder im Podcast drüber geredet, gerade bei jungen Leuten ist es halt so, du hast noch nicht genug Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst, gesammelt, physische Erfahrung, Trainingserfahrung. Dementsprechend solltest du noch nicht so anfangen. Weil du hast keine Basis, auf der du das, keine Basis von Erfahrungen, auf der du diese Gedanken aufbauen kannst.
Und was machst du jetzt mit so jemandem wie dem Severin? Also ich wollte gerade fragen.
Das, was wir schon mit ihm gemacht haben am Dienstag.
Okay. Wie ist die Herangehensweise reverse engineered? Gibt's die?
Scheuklappen auf. Go.
Mhm.
Zusammengefasst. Und natürlich ist es nicht so easy, wie ich es jetzt gerade gesagt habe in dem einen Satz. Aber eben so dieses Ding von extrem junge Leute zerdenken alles zu Tode. So, und eben, ihr hört uns ja gerade zu und ihr könnt jetzt auch sagen, ja, die zerdenken ja jede Bewegung, die sie machen, zu Tode. Ist aber nicht der Fall. Also es ist nichts, was mich irgendwie stresst, ist nichts, was mich limitiert in meinem Fortschritt, sondern das ist was meinen Fortschritt schneller voranbringt.
Es bereichert dich.
Richtig, es bereichert mich. Aber ich habe viele Leute gesehen, gerade in letzter Zeit, wo das nicht so ist, mhm, wo das kein bereichernder Faktor ist. Mhm. Und da bin ich so, eben zusammengefasst, Scheuklappen auf, hart trainieren, ans Limit gehen, verschiedene Sachen ausprobieren im Training, verschiedene Übungen, verschiedene Trainingsstyles ausprobieren und zwar nicht nur für eine Woche, sondern eben konstant, damit du einen Erfahrungsschatz aufbaust, einen Erlebensschatz aufbaust, also körperliches Erleben, dass du ganz viele verschiedene Dinge irgendwie mal wahrgenommen hast und die sind dann irgendwo abgespeichert und dann kannst du irgendwann anfangen und dann kannst du dieses ganze Fühlen und Zerdenken von Bewegung so machen, dass es eben bereichernd ist.
Und wie würdest du diese Personengruppen, weil ich würde die ja schon differenzieren. Shoutout, Shoutout Jessica, Shoutout Tim, zwei ehemalige Praktikanten und Praktikantinnen von uns. Bestes Beispiel, ich glaube, das war tatsächlich die erste Woche, zweites Teamtraining. Der Tim hat 20 Minuten lang irgendwelche Mini-Bewegungen gemacht, um seine Pronationsfähigkeit zu verbessern. Die Jessica hat Tough Cookie as she is, die fetteste Kettlebell genommen, die sie irgendwie liften konnte und hat einfach ein Elevated Split Squat gemacht und einfach draufgehauen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Also, woher kommt dieses Angst-Mindset oder dieses ich bin zerbrechlich, ich darf das nicht machen Mindset versus woher kommen die anderen, die halt einfach trainieren? Und wo ist der Sweet Spot logischerweise? Also, ob wir es da und so, aber du weißt, was ich meine. Warum gibt es das so extrem? Also das ist ja auf alle Fälle extremer, als es früher war.
Klar, also der Informationsüberfluss und inwieweit man sich dem aussetzt und da vielleicht sogar aktiv reingeht in diesen Informationsüberfluss, der triggert eben ganz, ganz viel fragiles Denken. Und fragiles Denken und auch einfach zu viel denken und zu wenig machen, dass man sich dann da selbst im Weg steht.
Und warum sind diese Menschen so?
Sind du meinst, die warum craven die diesen Informationsüberfluss?
Ja, ja.
Das ist, vielleicht weil, also ich meine natürlich so die naheliegende Antwort wäre halt eine Angst vor davor, sich zu belasten, die irgendwo herkommt, irgendwo innewohnt. Was denkst du? Was steckt noch dahinter? Vielleicht so dieses, ich will meinen Körper spüren, ohne meinen Körper wirklich spüren zu müssen. Weißt du, was ich meine? Also weil
ja, aber vielleicht auch einfach Laziness. Vielleicht einfach auch faul. Ich will mich nicht anstrengen. Warum muss ich mich anstrengen? Vielleicht mussten diese Menschen sich noch nie in ihrem Leben anstrengen.
Weil kein Mensch sich eigentlich anstrengen will.
Genau.
Sicherheit und Effizienz.
Ja.
So, wir sind alle faul.
Wir sind per se alle faul, ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Also wo, es muss ja einen Grund geben, warum es so extrem Punkte gibt. Ich habe ja mit Absicht diese beiden Enden vom Spektrum aufgezeigt.
Ist es vielleicht auch so diese generelle Entwicklung, dass einem so suggeriert wird, dass halt das Wichtigste auf der Welt die eigenen Gefühle sind, so ungefähr? Inzwischen, was sich ja doch stark verändert hat, über die letzten Jahre. Also weißt du, was ich meine? Ich habe es nicht gut beschrieben, aber und so halt so dieses jeder ist eine ganz besondere Schneeflocke und so weiter und ja, du sagst jetzt einfach so, hart trainieren ist das Beste, was du machen kannst, aber ich bin was ganz Besonderes und bei mir ist das anders, weil ich habe das und das, weil ich habe im Internet gelesen, ich könnte auch noch das und das haben und wahrscheinlich habe ich auch noch die Kompensation und deswegen Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie hier schwer trainieren gerade. Es geht nicht. Das Internet hat mir gesagt, dass ich fragil bin und ich nehme das gerne, begrüße das, weil das bedeutet dann, dass ich faul sein kann und eben wir Menschen, das hat jeder, wir nehmen natürlich das gerne dankend an, wenn wir quasi eine Entschuldigung präsentiert bekommen, dass wir uns nicht anstrengen müssen. Das hat jeder. Aber das ist schon extrem deep psychologisch, was wir hier gerade besprechen. Aber der Trend, um den es ja geht, so das ist schon interessant, mal drüber nachzudenken, warum das so ist und was herkommt.
Ja, man muss natürlich schon auch sehen, dass wir ja eine gewisse Brille aufhaben und mit einer gewissen Brille dieses Thema sehen. Andere Bubbles sehen natürlich mit einer ganz anderen Brille auf dieses Thema.
Die hauptsächlich geformt ist durch die eigenen Erfahrungen, die man gesammelt hat in seinem Leben oder nicht gesammelt hat in seinem Leben.
Absolut. Und die haben natürlich auch ein ganz anderes Leitbild des eigenen Seins oder was sie denken anzustreben als wir.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, erklär das mal. Eine ganz feste Verankerung unseres Lebensentwurfs oder unseres Lebensbilds als Mensch ist auf jeden Fall Körperlichkeit. Und diese Körperlichkeit ist ja schon extrem ausgeprägt. Also mit einem gewissen Körperbild, was wir denken, erfüllen zu müssen. Aus Gründen X.
Minderwertigkeitskomplexe meinst du mit Gründen X?
Zum Beispiel. Oder halt zu denken, wie es auch in deinem Vortrag ist, ich stehe aufrecht, um mein Gemächt zu zeigen, um einfach zu show-offen.
Threat Display Theory, beste.
Ja, und weil ich ja das heutzutage nicht mehr mache, weil wir ja dann ins Gefängnis kommen, wenn wir nackt rumlaufen, müssen wir uns halt irgendwie anders präsentieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Die Dominanz, die wir potenziell haben wollen, müssen wir anders displayen. So. Ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Oder die wir nicht haben.
Oder die wir nicht haben.
Eher das.
Ja.
Also.
Genau.
Ja. Hi, ich zum Beispiel.
Und.
Also es war die ursprüngliche Motivation für mich zu trainieren.
Ja. Und das ist einfach schon so ein wichtiger Grund, den wir da schon auch immer wieder sehen müssen. Also so auch jetzt könnte man sich ganz, ganz grundsätzlich wieder Gedanken machen und diskutieren über Gesundheit und diese ganzen Themen wie Langlebigkeit und sonst irgendwas. Also welchem wissenschaftlichen Lager, nenne ich es einfach mal, schenkst du Glauben und verfolgst du? Und an welchem orientierst du dich? Und da, glaube ich, sind schon so Menschen, jetzt Shoutout Severin, die quasi zwischen so Lagern festhängen und eben noch nicht final wissen, zu welchem Lager sie gehören wollen.
Also es ist ein Identitätsding.
Absolut. Definitiv.
Ja, stimmt. Das spielt natürlich auch noch massiv mit rein in die Gleichung.
Ja. Wohin fühlst du dich zugehörig? Wie sind die Werte und auch die davon ableitbaren äußeren Abbilder dieses Lagers, zu dem du gehören willst? Und kannst du dich damit wirklich identifizieren oder hängst du zwischen zwei fest? Sind das diese Hybridathleten? Nein, die sind noch zu sehr Athleten insgesamt, gell?
Ja, ich glaube schon.
Das ist da falsch. Das ist da falsch. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ist weil safe. Weißt du, ich weiß nicht, ob jemand wie der Severin, Severin, wenn du das hörst, du bist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel. Wo das super passt. Ich weiß nicht, ob der Severin sich so final damit identifizieren kann, in seiner Körperlichkeit so zu sein wie du zum Beispiel. Aus Gründen X jetzt wieder.
Ja, ja. Muss ja zum Glück auch niemand machen, eigentlich.
Ja, aber die Brille, die wir aufsetzen, ist eine, die definitiv genau diese Attribute, diese Merkmale halt extrem sieht.
Das heißt, willst du mir gerade vorwerfen, dass mir Verständnis für Leute fehlt, die nicht swole sein wollen? Weil das fehlt mir definitiv.
Ja. Ja. Aber weißt du, das Schöne ist ja daran, wenn man sich so in den Freundeskreisen auch umschaut und so, also in deinem und auch in meinem, außerhalb von den MTMT-Gefilden, dann sieht man da ja, dass auch definitiv Menschen sind, die halt nicht swole sind. Das heißt, naja,
du die, machst... Die toleriere ich auch, ja. Manche nenne ich sogar meine Freunde.
Ja, du lachst jetzt drüber, aber es gibt sicherlich Leute, die solche Freunde nicht haben. Also Leute, die quasi diese Brille aufhaben.
Wenn man ganz, ganz tief in seinem Tribe drinnen hängt.
Genau.
Und halt es nicht mehr schafft, mit dem Nachbar-Tribe auch ab und zu mal das Brot zu brechen.
Und ja. Naja, ich meine.
Den Wein zu teilen.
Also wir ziehen das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche, aber eigentlich ist das halt, das ist gefährlich.
Das nicht zu tun, ja.
Nein, die Entwicklung dorthin ist sehr gefährlich.
Also du meinst der immer krassere Tribalism und das immer krassere Abgrenzen und Ausgrenzen dadurch von anderen Menschen, Meinungen und so weiter. Ja, safe. Klar. Ist eine gefährliche Entwicklung, die man in ganz vielen Lebensbereichen beobachten kann.
Das ist verrückt.
Jetzt, wenn man möchte.
Jetzt muss man da wieder zurückgehen, weil sonst sage ich Sachen, die darf ich nicht sagen.
Darf's alles sagen.
Na, lass uns lieber zurückgehen.
Okay.
Ich habe total Bock. Sollte ich wieder mal so lang laufen wie letzten Samstag, dann werde ich wieder mein inneres Bild einfangen und wieder natürlich manipulieren, weil sonst wird es mir auch zu langweilig, da rumzulaufen, so lang, mehr als 2 Minuten und dann, weißt du, was ich meine? Man braucht ja eine Aufgabe. Und das ist, finde ich, eine geile Aufgabe. Aber natürlich nur nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, die eigene Laufleistung zu verbessern. Und Laufleistung beinhaltet für mich eben das, was ich vorhin gesagt habe.
Laufleistung ist mir so egal in meinem Laufen gehen.
Ja, ich meine, der Ertrag der Leistung ist nicht irgendwie schneller zu laufen oder sonst was, sondern energieeffizienter zu laufen, mit weniger Restriktionen zu laufen, vielleicht weniger Schmerzen, whatsoever, und dementsprechend das Laufen auch mehr, pass auf, genießen zu können.
Schauen wir mal, ob ich da jemals hinkomme.
Ich glaube schon.
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, also warum mache ich den Scheiß überhaupt? Ich will ja auch sehen, ob das möglich ist. Also ob das, was ich am meisten hate und mich am liebsten drüber lustig mache und so, also kann ich meine eigene Einstellung, mein eigenes Mindset und meine eigene Meinung quasi ändern, indem ich es halt einfach mache? Und inwieweit kann ich die ändern? Das ist natürlich am Ende runtergebrochen der Grund, warum ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, mit dem Laufen regelmäßig anzufangen. Weil ich es nicht gerne mache. Deswegen mache ich's. Mhm. So, bottom line. Mhm. Who's gonna carry the boats, Leute? Huh?
Ich finde es auch immer so krass. Also, wenn wir wieder von Energieeffizienz sprechen und so weiter und auch so, wir haben ja heute so ein bisschen über, also ganz kurz hast du von Anspannung, Entspannung und von Loslassen können gesprochen. Und man kann energieeffizient laufen, wenn man eben auch extrem loslassen kann. So, an sich theoretisch. Dann gibt es natürlich Leute, die halt extrem verkrampft laufen, wo ich mir immer denke, so, hey, wie kannst du so überhaupt laufen? So.
Das ist übrigens auch was ich aktiv unterdrücken muss. Also jetzt, ich war eine halbe Stunde unterwegs, ja. Dass ich nicht jeden anderen, der an mir vorbeiläuft, krass überanalysiere,
ja,
und seinen Laufstil.
Natürlich, deswegen ist ja auch meine eigene Fokussiertheit so wichtig, weil sonst mache ich das natürlich auch die ganze Zeit.
Ja.
Aber ich sehe da ja auch, und ich habe ja in der Vergangenheit, vor Jahren, habe ich mich ja auch eh erdreistet, halt Laufstile zu interpretieren, auch psychologisch und so weiter. Und für mich ist es nach wie vor der Fall. Also man sieht einfach so viel also gerade beim Laufen, was ja so eine zyklische, repetitive Bewegung ist, da siehst du halt so viel Verkrampftheit von Menschen manifestiert in ihren Körpern.
Zeig mir, wie du läufst und ich sag dir, wer du bist.
Ja.
Andi Klings also.
Irgendwie so halt so. Keine Ahnung. Ja. Weißt du, und allein deswegen ist es schon so total interessant.
Das war übrigens auch das, was mich am meisten erstaunt hat. Also zusammengefasst, wie entspannt ich laufen kann. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass es alles viel mehr angespannt ist. Mhm. Und ich habe auch so, das ist echt schon lange her, aber als wir so in der Basketballvorbereitung ganz, ganz früher halt so in der Offseason dann so laufen gegangen sind mit dem Team, das hat mich so fertig gemacht. Also nichts hat mir mehr Rückenschmerzen bereitet,
ja,
als diese 40 Minuten, ja, Laufen, einfach joggen. Also es war wirklich krass. Da war natürlich das auch noch nicht so lange her, dass ich meine wirklich diese krassen Rückenprobleme hatte und so weiter. Aber so mein Rücken zum Beispiel, der hat gar nichts dazu gesagt.
Gut.
So, der hat gepennt einfach die ganze Zeit. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht.
Ja, und weißt du, und deswegen ist ja das Laufen halt auch so ein gutes Trainingstool, um quasi Relaxierung, in deine Strategie, das Leben und die Schwerkraft zu handeln, zu bringen. Das ist schon sehr gut.
Ja. Und dann ist Laufen oder also eben Gehen oder Laufen.
Schnelleres Gehen, was auch immer.
Was das Gleiche ist. Dann natürlich ein ultimatives Assessment-Tool und ein ultimativer Gradmesser, weil vorhin hatten wir es, als wir Modul 6 besprochen haben, wir sind zum Gehen gemacht. Oder ich mag die Formulierung nicht. Irgendwie muss man eine bessere Formulierung finden. Aber wir sind evolutionär zum Gehen gemacht, zur Fortbewegung. Und man könnte auch argumentieren, dass wir evolutionär zum Laufen gemacht sind. Da würde ich dann immer noch mal so ein bisschen, da würde ich sagen, da kann man drüber diskutieren. Aber zum Gehen sind wir evolutionär definitiv gemacht. Und dann indirekt eigentlich auch zum Laufen. Und genau deswegen ist es natürlich ein ultra sinnvolles Bewegungs-Assessment-Tool und eine sehr, sehr wichtige Linse, durch die wir menschliche Bewegung betrachten sollten. Weil das ist halt Fakt, mhm, dass es so ist. Also außer man glaubt nicht an die Evolutionstheorie, dann müssen wir nochmal diskutieren, für was Gott uns geformt hat. Schreibt es mal in die Kommentare.
Also ich sehe schon die ganze Zeit, ich sehe mich von hinten. Also ich sehe mich quasi hinter mir laufend, sehe ich quasi, wie ich laufe. So sehe ich mich immer. Und ich will es auch mal machen. Also ich will auf alle Fälle mal.
muss der Severin mit einer Kamera hinter dir herlaufen.
Severin muss hinter mir herlaufen.
Und du hast einen Livestream vor dir. Und du siehst die ganze Zeit vor dir den Screen, wo das Bild von dir von hinten vom Laufen gezeigt,
ja,
wird.
Ja, ja, genau. Genau.
Das könnte übrigens, wehe, klaut uns die Idee, bahnbrechendes neues Bewegungstool sein, genau das. Mhm. Live-Lauf-Analyse, während man läuft.
Was mit so einem Prisma dann nach vorne geworfen wird.
Ja, und also eben, dann hast du direkt ein Hologramm einfach von dir vor dir laufen. Okay. Und dann läufst du dir hinterher, wie du gerade selber gespiegelt läufst.
Und kannst die ganze Zeit so machen.
Genau, kannst dein posteriores Mediastinum halt noch ein bisschen mehr öffnen und dann kannst du von hinten sehen, was das für Auswirkungen hat. Du
kannst auch einfach sehen, was das Becken macht. Kannst schauen, dass deine rechte Seite expandiert, dass die nicht mit jedem Schritt weiterhin in Kompression festhängt, sondern dass die...
Dass du auch wirklich in Left Stance kommst, weißt du, dass du nicht die ganze Zeit nur in Right Stance bist, während dem Laufen und so.
Und das ist das Krasse, was nämlich einfach immer der Fall ist bei so verkrampften Menschen, die keine Expansionsfähigkeit haben. Die laufen so.
Genau. Alle immer bleiben immer auf der rechten Seite stehen. Haben keine kein Unloading von der rechten Seite und keine Expansion durch
die rechte Körperhälfte. Ja, und dann sind wir wieder, siehst du, dann sind wir wieder bei dem Punkt, da ist der rechte Schritt so viel lauter als der linke. Also auch so Rhythmus und Lautstärke und so weiter. Und darauf achte ich eben. Also ich, ja.
Wenn ihr laufen geht, dann macht es nicht im Glockenbachviertel, Leute, weil das könnte sein, dass der Andi irgendwo sitzt und nur euren Laufstil beobachtet und euer Psychogramm erstellt.
Ja. Aber es ist doch total geil. Es macht doch total Spaß.
Ja, voll. Und das ist auch so, das Schöne ist, also jetzt reden wir hier über so Themen und so. Wie toll sich das auch alles deckt, so mit dem, was wir halt im Gym dann so machen, was wir jetzt gerade alles erzählt haben.
Ja.
Das ist cool. Fällt mir da gerade mal wieder auf.
Und im Gym ist es ja noch viel einfacher. So. Viel einfacher. Also auch das zu manipulieren. Und, also, so als Disclaimer nochmal und abschließender Disclaimer. Am Ende des Tages sollte Bewegung stattfinden und passieren und nicht verkopft, konstruiert, erdacht werden. Aber es gibt sicherlich auch Zeitpunkte, wo das ziemlich sinnvoll ist. Und wenn man eben nach dem Constraints-Led Approach gedanklich arbeitet, so wie wir es halt machen, so wie wir es jetzt eigentlich in dieser ganzen Folge beschrieben haben, dann ist es, glaube ich, einfach halt ein krasser Top-Down-Approach, der halt dann irgendwann mal, glaube ich, und das ist ja das Ziel, irgendwann sich umdreht und einfach passiert. Das ist natürlich mein Ziel. Also mein Ziel ist nicht, dass ich immer, wenn ich laufen gehe, darüber nachdenke, rotes Skelett, grünes Skelett und irgendwann gibt es nur noch ein grünes. So.
Dann wärst du auch kein guter Beweger, wenn das so wäre.
Nein, und dann also.
Und dann wäre das Leben voll anstrengend.
Ja, voll anstrengend.
Und da eben, da ist ja das Beispiel, das konkrete Beispiel dafür ist jemand, der Schmerzen irgendwo hat und der jede Bewegung, die er macht, krass analysiert und jede Bewegung, die er macht, aktiv micromanaged. Das ist das Negativbeispiel von Körperwahrnehmung und diesem Top-Down-Prozess. Aber eben, das ist eine Art, seine Bewegung aktiv top-down zu steuern und zu lenken. In diesem Kontext, mir tut da was weh. Und das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist ja wieder eine ganz andere. Weil nicht die Motivation von diesem Top-Down-Denken und Steuern von Bewegen ist, ich habe da Schmerzen. Das heißt, es kommt nicht von einem Defizit. Es ist nicht eine defizitorientierte Top-Down-Steuerung, sondern es ist eine zugewinnsorientierte Top-Down-Steuerung. Und dementsprechend auch was dann doch wieder was ganz anderes, obwohl es das Gleiche ist.
Ja. Damn. Da sind wir wieder bei meinem Thema ja auch. Ja.
Ich finde es schön, dass du wieder da bist, Andi. Wirklich sehr schön.
Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier hingedriftet sind, aber.
Ah, I love it so much.
Ja, okay.
Es war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, kommentiert mal, wie viel ihr verstanden habt. ob ihr Bock habt auf mehr so Folgen, wo wir einfach teilen, wie wir über unsere eigene Bewegung so nachdenken und wie wir das so analysieren und so weiter. Weil ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, ich finde, das ist eigentlich ein super geiles Thema, über das wir noch mehr sprechen sollten, weil diese Gedanken machen wir uns ja die ganze Zeit. Wir reden aber gar nicht so oft drüber. Also schreibt in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche. Da sehe ich
schon
wieder.
Drei. Hast du nicht einen Termin jetzt?
Nee, der Javan und der Basti, die haben jetzt einen Termin.
Ach so.
Wenn der Basti an einem Termin beteiligt ist und es steht drei drin und es ist 3:05, dann sollten wir uns nicht wundern, dass die noch nicht hier sind.
Okay, ja, klar. Eigentlich passt das gar nicht zu ihm.
Das hast du schon mal gesagt, ja.
Ja.
Ich erkläre dir gleich, warum es doch 100% passt.
Okay. Also es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ich darf wiederkommen. Ich freue mich schon, wenn ihr mich wieder einladet.
Schreibt mal in die Kommentare auch, ob er wiederkommen darf, Leute.
Und bis zum nächsten Mal.
Okay, bye.